Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Nach 15 Jahren hat der iranische Regisseur Jafar Panahi endlich wieder einen seiner Filme im Ausland selbst präsentieren können. A Simple Accident hatte Premiere in Cannes, da gucken wir jetzt gleich hin. Außerdem sind offenbar nicht alle glücklich mit dem Ausgang des Eurovision Song Contests, den etwa 160 Millionen Zuschauer in ganz Europa am Samstagabend gesehen haben. Unter anderem Spanien möchte, dass das Publikumsvoting untersucht wird. Warum? Auch dazu gleich mehr. Und der Verleger und Kaufhausgründer Salman Schocken sollte jedem Deutschen ein Begriff sein. Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Er hat ein reiches kulturelles Erbe hinterlassen. Und das ist dann doch eine echte Sensation, die den Filmfestspielen in Cannes gelungen ist. Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat seinen neuen Film A Simple Accident heute dort persönlich vorgestellt. Kleine Erinnerung, 2010 ist Panahi im Iran zu 20 Jahren Berufs-, Interview- und Reiseverbot verurteilt worden. Trotzdem hat er heimlich und ohne offizielle Genehmigung weitergedreht. 5 Filme sind so entstanden, zum Beispiel Taxi Teheran, der auf der Berlinale 2015 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Um was es in seinem neuen Film geht, wie er entstanden ist und wie er vom Publikum in Cannes aufgenommen wurde, darüber kann ich jetzt mit Anke Lewicke sprechen. Sie kennt Jafar Panahi auch persönlich. Als Dieter Kostlik die Berlinale geleitet hatte, war sie in seinem Auswahlkomitee und die Iran-Delegierte. Guten Abend nach Cannes.
Guten Abend nach Berlin.
2011 hatte die Berlinale Jafar Panahi in die Jury eingeladen, doch sein Platz musste damals leer bleiben, er durfte nicht ausreisen. 5 Filme von Panahi sind seitdem auf den großen Festivals dieser Welt gezeigt worden, ohne dass er dabei war. Ist etwas darüber bekannt, wie es ihm jetzt gelungen ist, nach Cannes zu kommen?
Also da muss man ein bisschen ausholen bei der Frage. Also 2023 wurde Jafar Panahi nach 7 Monaten Haft aus dem Gefängnis auf Kaution entlassen. Und da hat er dann auch seinen Reisepass wiederbekommen. Und er ist dann auch ein paar Mal nach Paris gefahren. Dort sitzt seine französische Produktionsfirma. Und ich konnte Jafar Panahi gestern kurz auf einen Kaffee treffen. Und er meinte, dass er jetzt wohl auch Drehbücher wieder offiziell einreichen könnte. Doch dass seine Themen niemals offiziell genehmigt werden würde. Deshalb habe er diesen Film eben auch wieder heimlich drehen müssen. Also vor 4 Wochen hat ja Cannes sein Programm öffentlich bekannt gegeben. Da muss das Regime dann auch erfahren haben, spätestens, dass es einen neuen Jafar Panahi-Film gibt. Und daraufhin wurde seine Crew, sein Kameramann, seine Schauspieler, Schauspielerinnen immer wieder zu Verhören einbestellt. Er ist immer mitgegangen und hatte draußen gewartet. Und bis zum letzten Moment gab es ein großes Bangen, ob sie alle gemeinsam ausreisen können. Aber sie sind dann Sonntagmorgen mit dem Flugzeug in Frankreich angekommen.
Das heißt ganz legal, sie konnten einfach das Land verlassen.
Ja, aber man weiß eben bis zum letzten Moment nicht. Also auch selbst wenn man im Flieger ist, kann man wieder zurückgerufen werden. Also als das Flugzeug dann in der Luft war, meinte Jafar Panahi, gestern waren alle erleichtert.
Und wie muss man sich das vorstellen, dass der Film heimlich gedreht wurde? Unter welchen Umständen ist er entstanden? Ich meine, so eine Filmcrew, die erregt ja schon auch Aufsehen.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis, wie diese Filme dann entstehen. Und erinnern wir uns an die beiden ersten Filme, die Jafar Panahi unter Berufsverbot drehte. Die spielten ja in seiner Wohnung beziehungsweise in seinem Haus am Kaspischen Meer, also hinter verschlossenen Türen. Ja, Taxi Teheran, da spielt er ja einen Taxifahrer, sitzt im Auto. Da konnte er die Kamera immer heimlich verstecken. Und das Roadmovie ist ja auch so ein bekanntes, beliebtes Genre im Iran. Also man ist mittendrin und trotzdem unter sich, kann privat reden, aber kann viel so einfangen. Und ich denke, die wissen dann genau, wenn sie diesen Film gedreht haben, dann vielleicht an Feiertagen, an Wochenenden, wenn nicht so viel los ist, dass sie die Locations ganz gut vorher gescheckt haben, dass keine Offiziellen da sind. Also da gibt es, glaube ich, nach 5 Filmen, die man heimlich gedreht hat, auch eine gewisse Übung.
Also quasi fast ein eigenes Genre. Okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Themen greift er diesmal auf? Und hinterhergeschoben natürlich noch die Frage, könnten diese Themen dem Regime in Teheran ein Dorn im Auge sein?
Ja, dieser Film wird dem Regime im Teheran sicher nicht passen. Und es ist ja so, bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt war Jafar Panahi anders als 2010 nicht mehr in Isolationshaft. Er saß gemeinsam mit seinem Kollegen Mohammed Rasoulof in einem Trakt. Und Rasoulof ist ja der Regisseur von Die Saat des heiligen Feigenbaums. Und beide konnten sich unterhalten. Und Jafar Panahi hat eben die anderen Insassen immer beobachtet, ihren Geschichten zugehört. Und der Held aus seinem neuen Film Wahid, der ist auch eben aus dem Gefängnis entlassen worden. Er ist Automechaniker und an dem Gang eines seiner Kunden, der eine Prothese hat, erkennt er seinen Folterer wieder. Er entführt diesen Mann in einem Lieferwagen und sucht seine damals anderen Mitgefangenen auf. Und gemeinsam schwebt jetzt die Frage in der Luft, übt man Rache oder nicht? Und diese Frage führt in einen Roadmovie, in die Gegenwart der Stadt Teheran, in die Stimmung eines Landes. Und Schauplätze sind eine Buchhandlung, eine Tankstelle, ein Krankenhaus und immer wieder die Wüste, wo der Entführer schon ein Loch gegraben hat. Und natürlich ist dieser Film auch deshalb so aufwühlend, weil bei allen Beteiligten die Erinnerung wieder hochkommt an die schrecklichen Erlebnisse im Gefängnis.
Das hört sich jetzt nicht danach an, als hätte Jafar Panahi irgendeinen, ja, bequemen Film gemacht, sondern ganz im Gegenteil, wieder einen sehr politischen und sehr aktuellen Film. Stimmt das?
Ja, auf alle Fälle. Also, und Jafar Panahi bezeichnet sich aber selbst immer als humanistischen Regisseur. Und das heißt für diesen Film, dass er auf fast beiläufige Weise auch die große Frage aufwirft, was uns überhaupt zum Menschen macht. Also ständig wird in dem Lieferwagen diskutiert, eben nicht Rache zu nehmen, nicht zu sein wie das Regime und seine Peiniger. Und dass der Feind vielleicht auch ein Mensch ist. Also die Tochter des Folterers ruft immer wieder an, dann hilft man auch noch der Tochter nebenbei. Und neben diesen großen Fragen bekommt man aber auch gleichzeitig viel Alltag erzählt. Also eine ehemalige Gefangene ist Fotografin. Sie trägt keinen Schleier, legt ihn nur in bestimmten Momenten an, wenn sie etwas will, manchmal aber auch aus Respekt für die religiöse Haltung ihrer Gegenüber. Und der Film hat auch so, wie bei Jafar Panahi, immer so was Absurdes, Komisches. Also wenn es um Bestechung und Korruption geht, dass die Menschen in den unmöglichsten Situationen die Hand aufhalten. Und so entsteht ein Panorama eines Landes mit gnadenlosen und bitteren Einsichten. Und trotzdem, das muss man einfach sagen, spürt man, dass der Film aus einer großen Liebe zu einem Land entstanden ist.
Und wie ist Jafar Panahi jetzt in Cannes empfangen worden auf der Bühne bzw. vom Publikum?
Naja, es gab wirklich über 10 Minuten lang Standing Ovation. Alle waren gerührt. Alle sind sich eben in die Arme gefallen. Und ich muss sagen, es gehörte auch viel Mut dazu. Die Schauspielerinnen hatten keinen Schleier auf. Auch die Frau von Jafar Panahi nicht. Auch die Tochter nicht. Also das ist ja auch nochmal ein Zeichen des Widerstandes. Und er war sichtlich bewegt, Jafar Panahi, und hat dann am Ende auch ins Mikrofon ein paar Worte gesagt. Jafar Panahi sagte, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde und meine Familie mich abholte, drehte ich mich um und sah eine hohe Mauer. Und ich dachte an die, mit denen ich meine Zeit dort geteilt habe und die dort bleiben müssen. Jetzt empfinde ich das Gleiche. Wie kann ich hier mich freuen und frei sein, wenn so viele Regisseure und Regisseurinnen und auch die größten Schauspielerinnen im Iran dort nicht arbeiten können, weil sie die Bewegung Frau, Leben, Freiheit unterstützt haben? Ihnen möchte ich diesen Abend widmen.
Anke Lewicke in Cannes über Jafar Panahis neuen Film A Simple Accident, der heute auf dem Filmfestival Premiere hatte. Und der Regisseur konnte dort selbst mit dabei sein. Eine Sensation. Dankeschön.
Gerne.
Dass Stimmen neu ausgezählt werden müssen, das kennen wir eigentlich nur von politischen Wahlen, zum Beispiel, wenn jemand knapp unterlegen ist. Jetzt will der staatliche spanische TV-Sender RTVE allerdings die Stimmen des Publikumsvotings beim Eurovision Song Contest untersuchen lassen. Und zwar wegen dieses Moments hier.
Israel, the audience have awarded you.
Ja, genau. 297 Punkte aus dem Publikumsvoting für einen Schlag, auf einen Schlag für Israel. Und damit war die israelische Sängerin Yuval Raphael mit einem Schlag auf Platz, also da in diesem Moment auf Platz 1 katapultiert worden, insgesamt dann auf Platz 2. Und der spanische Auftritt hingegen hat nur 10 Punkte vom Publikum bekommen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez forderte jetzt, Israel aus dem ESC auszuschließen. Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion, warum fordert er das? Ist er einfach nur ein schlechter Verlierer oder hat das politische Gründe?
Ja, er begründet das politisch. Er findet, Israel dürfe nicht teilnehmen, weil es im Gazastreifen Krieg führt. Und er zieht die Parallele zu Russland, das wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch nicht teilnehmen dürfe. Solche Forderungen sind nicht neu. Das gab es schon vor dem ESC. Es gab ja auch Demos währenddessen. Das war wegen des Kriegs auch im vorigen Jahr Thema. Aber jetzt kommt offenbar noch ein zweiter Aspekt dazu. Der Erfolg der israelischen Sängerin Yuval Raphael, die übrigens den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023 überlebt hat. Sie kam insgesamt auf Platz 2, aber das Ergebnis setzt sich ja zur einen Hälfte zusammen aus den Stimmen der nationalen Jurys mit Musikexperten und zur anderen Hälfte aus Stimmen des Publikums, nicht nur aus den Teilnehmerländern, sondern aus der ganzen Welt. Und diese Punkte lagen bei Yuval Raphael sehr weit auseinander. Die Jurys haben ihr insgesamt 60 Punkte gegeben, das Publikum 297. Und das geht selten so krass auseinander. Also hätten nur die Zuschauerstimmen gezählt, hätte Israel gewonnen. Und wegen dieser hohen Stimmenzahl gibt es jetzt eben Zweifel auch von zwei Sendern.
Was bezweifeln die denn genau? Also denken die, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist?
Also sie vermuten keine illegale Manipulation oder sowas, aber der spanische Sender RTVE sagt zum Beispiel, das Televoting sei durch die aktuellen militärischen Konflikte beeinflusst. Das könnte den kulturellen Charakter der Veranstaltung gefährden. Also es klingt so, wie die Leute rufen aus politischen Gründen an und nicht wegen der Musik. Der Sender wollte gestern bei der Europäischen Rundfunkoption EBU als ESC-Verantwortlichen beantragen, das Publikumsvoting zu überprüfen. Man muss wissen, dass Medien in Spanien tendenziell eher israelkritisch und pro-palästinensisch sind. Der Sender hat zum Beispiel selbst den kulturellen Charakter immer wieder unterminiert, weil er so politische Einblendungen gegen den Krieg gemacht hat im Umfeld dieser Sendungen. Auch der belgische Sender VRT kritisiert das System. Er stellt seine künftige ESC-Teilnahme auch wegen eines anderen Kritikpunkts in Frage. Er kritisiert nämlich das Abstimmungssystem. Der Sender bezweifelt, dass das ein faires Abbild der Meinungen der Zuschauer und Zuhörer garantiert. Tatsächlich hat er da einen Punkt, denn das System lässt sich tatsächlich auf so eine Art und Weise nutzen.
Inwiefern?
Na, das liegt daran, dass jeder nicht nur eine Stimme abgeben kann, sondern bis zu 20 Stimmen, vermutlich sogar noch mehr, denn diese Begrenzung gilt offenbar nicht pro Person, das kann man auch schlecht überprüfen, sondern pro Account, über den man abstimmt. Also zum Beispiel Telefonanschluss oder Kreditkarte oder IP-Adresse oder ein bestimmtes digitales Zahlungssystem. So gesehen kann ich dann vielleicht auch 40, 60, 80 oder mehr Stimmen abgeben. Das ist nicht verboten, sondern das ist im System so angelegt. Und die Fernsehverantwortlichen in Spanien und Belgien hinterfragen jetzt aber, ob das nicht zu schiefen oder falschen Ergebnissen führt, zumal es auch Werbekampagnen für den israelischen Beitrag gegeben hat. Die Vermutung ist, dass Israel mit einem gut platzierten Titel weltweit zeigen will, dass es unterstützt wird, auch politisch. Auch diese Werbung ist nicht verboten, aber sie ist ungewöhnlich, weil es das für keinen anderen Beitrag gegeben hat. Das sind Videos, die über YouTube bereitgestellt werden. Da ruft die Sängerin Yuval Raphael dazu auf, für ihren Beitrag zu stimmen. Die Videos gibt es für 36 Länder und sie macht das da immer in verschiedenen Sprachen, auch auf Englisch. Und das auf Deutsch klingt so.
Hallo zusammen, stimmt für New Day Will Rise.
Und dann kommt eben ein Ausschnitt aus dem Song. Interessant ist, dass bei den Videos nirgendwo dabei steht, dass das der Beitrag aus Israel ist. Also es wird einfach dazu aufgerufen, für die Startnummer 4 zu stimmen. Und auch da steht dabei, ne, man kann das 20 Mal machen. Daraus kann man dann aber auch keinen direkten Zusammenhang zum Erfolg des Beitrags kreieren. Und es ist auch unklar, wer genau hinter diesem Account steckt. Die Sängerin ist ja offensichtlich dabei, aber ob es jetzt der israelische Sender Kan ist oder die israelische Regierung, ist unklar. Die hatte aber offenbar in sozialen Netzwerken für den israelischen Beitrag geworben, berichtet das Fachportal ESC Kompakt. Also verboten ist das alles nicht. Ein faires Ergebnis ist das vielleicht aber auch nicht unbedingt. Aber es ist, wie gesagt, im System so angelegt. Und repräsentativ ist so eine Abstimmung ja ohnehin nicht.
Weiß man denn, wie viele Menschen tatsächlich für Israel angerufen haben?
In absoluten Zahlen weiß man das nicht. Das liegt am ESC-Punktesystem, in das die Stimmen ja umgerechnet werden. Die Stimmen werden ja nicht einfach weltweit zusammengerechnet, sondern Land für Land umgerechnet. Der Titel mit den meisten Stimmen bekommt 12 Punkte, der mit den zweitmeisten Stimmen bekommt 10 Punkte und die übrigen dann 8 bis 1 Punkt. Und dann ist halt unklar, wie viele Personen hinter den Stimmen stecken. Wir wissen also im konkreten Beispiel nicht, wie oft Israel zum Beispiel 20 Stimmen vom selben Account bekommen hat. Und ob Israel auch öfter 20 Stimmen bekommen hat als andere Länder über diese Accounts. Ich habe die Televoting-Firma Once in Köln angefragt, die die Abstimmung durchführt. Die hat mich aber wiederum an die EBU als Veranstalter verwiesen. Von dort habe ich heute aber keine Antwort bekommen. Also das System ist an der Stelle intransparent. Direkte Hinweise auf Manipulation hat niemand. Den Vorwurf erheben auch Spanien und Belgien nicht. Aber dass das Abstimmungssystem intransparent ist und unfair sein kann, das ist einfach so.
Zwei Sender wollen das Televoting des ESC überprüfen lassen. Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion über die Hintergründe. Das Jüdische Museum Berlin ist dafür bekannt, die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland in seinen Ausstellungen zu zeigen. Vieles davon ist durch den Holocaust abrupt beendet worden. Das kulturelle Erbe des Verlegers und Warenhausunternehmers Salman Schocken zum Beispiel ist vermutlich den wenigsten hierzulande noch ein Begriff. Er war nicht nur Gründer der Schocken-Kaufhäuser, die ihm 1938 von den Nazis weggenommen wurden, sondern auch Verleger und nach seiner Emigration 1934 nach Palästina Käufer der Tageszeitung Haaretz und Mitbegründer der dazugehörigen Mediengruppe. Im Jüdischen Museum Berlin hat sich der amerikanische Autor und Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen jetzt in einer Ausstellung mit dem Erbe von Salman Schocken auseinandergesetzt. Gezeigt werden unter anderem Stücke aus der Sammlung des Museums. Sebastian Engelbrecht hat sie sich für uns angesehen.
Kaufhausketten von jüdischen Besitzern aus den 20er und 30er Jahren wie Wertheim und Hermann Tietz, kurz Hertie, sind bis heute in Deutschland bekannt. Aber Schocken? Die Geschichte der Kaufhauskette Schocken kennt kaum jemand. An dieser Stelle klärt jetzt das Jüdische Museum Berlin auf und widmet dem Gründer Salman Schocken eine Ausstellung. Allerdings ist sie weniger informativ geraten, vielmehr künstlerisch. Salman Schocken, der auch Verleger war, wird durch Texte von Joshua Cohen vorgestellt, des US-amerikanischen Autors und Pulitzer-Preisträgers. Zu den ausgestellten Kaufhausprodukten aus der Weimarer Zeit hat Cohen Texte wie diesen über eine Nivea-Cremedose von 1924 verfasst.
Nivea Cream Jar. Because the face too deserves renewal. Restore what time steals, without illusions.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
He who decides is free, for he has approached the face.
In diesen halb deutschen, halb englischen Texten hat Cohen Werbebotschaften für einzelne Produkte verwoben, mit Zitaten aus Büchern, die der Schocken Verlag publizierte. In diesem Falle also verbindet Cohen Nivea-Werbung der 1920er Jahre mit Sätzen des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber aus derselben Zeit. Joshua Cohen nennt noch ein anderes Beispiel.
Es gibt das Beispiel einiger Texte von Hannah Arendt über Kapitalismus und Sozialismus, im Grunde als verschiedene Hüte. Sie spricht über die verschiedenen Hüte, die Menschen tragen, und ich habe das kombiniert mit einer Hutschachtel, die tatsächlich im Kaufhaus Wertheim verkauft wurde.
Der 44-jährige Joshua Cohen, der selbst von deutschen und ungarischen Juden abstammt, ist fasziniert von der unternehmerischen Doppelexistenz Salman Schockens. 20 Kaufhäuser betrieb er mit einem Schwerpunkt in Sachsen und einer Deutschlandzentrale in Zwickau. Zugleich veröffentlichte er in den Jahren 1931 bis 1938 fast 250 Bücher. Ähnlich wie die Inselbücherei gründete er die Bücherei des Schocken Verlags, eine Reihe von Büchern vor allem von jüdischen Autoren wie Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem. Erschwinglich und im Taschenbuchformat.
You run these department stores.
Man betreibt diese Kaufhäuser. Und diese Kaufhäuser, die keine Luxuskaufhäuser sind, mehr fürs Volk, ermöglichen dann die Publikation von Kafka oder Moses Mendelssohn oder Buber oder Agnon. Für mich ist das ein interessantes Phänomen.
This to me is an interesting phenomenon.
Als Unternehmer war Schocken dem kapitalistischen System verpflichtet. Als Verleger galt seine Passion der jüdischen Literatur. Monika Sommerer, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, beschreibt die Spannung in Schockens Biografie.
Es war schon seine Grundidee. Also, wie hängt das eigentlich zusammen? Kapital und Kultur. Und bei Schocken ist es ja auch so gewesen, dass er seine Verlage, zumindest in der deutschen Zeit, finanziert hat durch seine Kaufhäuser. Also, der Verlag war, soweit ich weiß, sogar eine Unter-AG des Schocken-Konzerns.
Es ist erstaunlich, dass Salman Schockens Verlag selbst unter widrigsten Bedingungen in den nationalsozialistischen Jahren 1933 bis 1938 noch 83 Bände seiner Bücherei in Deutschland herausbringen konnte. Er selbst war bereits 1933 nach Palästina ausgewandert. 1940 emigrierte er in die USA. An beiden Orten wirkte er weiter als Verleger. In Palästina übernahm er die Zeitung Haaretz, die sich bis heute im Besitz der Familie Schocken befindet. In den USA gründete er den Verlag Schocken Books. Schocken hatte eine innerjüdische Mission.
Schocken begann als ein Verleger, der versuchte, die assimilierten deutschen Juden an ihre religiösen Wurzeln zu erinnern, wie er sich ursprünglich auch bemühte, die Kultur der Ostjuden und Jiddisch den westlichen, verwestlichten Juden zu bringen, die keine Beziehung zu ihr hatten oder sie verloren hatten.
Am deutlichsten ist Salman Schockens Vermächtnis bis heute in Israel spürbar. Unter dem Titel Haaretz versammelt sich die liberale Linke in den Städten.
Es ist Schocken zu verdanken, dass die liberale deutsch-jüdische Kultur zum Kern der liberalen israelischen Kultur und der israelischen Linken geworden ist. Und was bleibt jetzt von der israelischen Linken? Sie wird verkörpert von der Familie Schocken, die bis heute Eigentümerin der Zeitung Haaretz ist.
Es lohnt sich, die Spuren zu erkunden, die Salman Schocken in Deutschland, Israel und in den USA hinterlassen hat. Da Schocken hierzulande so wenig bekannt ist, hätte eine in erster Linie informierende Ausstellung aber mehr Sinn gehabt. Die Texte des Künstlers Joshua Cohen mögen ästhetisch ihren Wert haben, aber verstehen wird sie nur, wer schon als Experte ins Museum kommt.
Sebastian Engelbrecht über Inventuren Salman Schockens Vermächtnis im Jüdischen Museum Berlin. Ab jetzt ist die Ausstellung geöffnet. Ob Beethoven, als er die Ode an die Freude geschrieben hat, schon irgendwie geahnt hat, was ihm da für ein Evergreen aus der Feder geflossen ist? Hören konnte er sie jedenfalls nur in der inneren Vorstellung, denn als er seine 9. Sinfonie schrieb, in der die Ode vorkommt, war er schon komplett taub. Seit 1985 ist die Ode die offizielle Hymne der Europäischen Union und vor 7 Jahren hat ein Orchester in Hongkong, das aus genau 1021 Streichern bestand, einen Weltrekord aufgestellt, indem es diese Hymne mit dem bis dahin größten Streichorchester der Welt gespielt hat. So, da sagt jetzt aber Recklinghausen, nicht mit uns, liebe Leute, wir stellen 1022 Streicher und zwar am 6. Juli am Westfälischen Hansetag. Das Orchester leiten wird Rasmus Baumann, Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen. Ich grüße Sie hier in Fazit.
Ja, schönen guten Abend, Frau Gorgis.
Sind Sie größenwahnsinnig oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Rekord aus Hongkong zu brechen?
Also größenwahnsinnig bin ich nicht und es war tatsächlich gar nicht meine initiale Idee. Die Idee kam von dem Recklinghäuser-Unternehmer Lars Tottmann, der hier Public Viewing veranstaltet, Recklinghausen leuchtet, den Recklinghäuser Hurz, also sehr viel im Kulturbereich und im öffentlichen Bereich tätig ist. Und wir haben schon sehr viel miteinander zusammengearbeitet und treffen uns regelmäßig, um uns zu überlegen, was könnte man dann noch alles Spektakuläres, Außergewöhnliches machen. Und der kam mit der Idee um die Ecke, als wir über ein Konzert sprachen im Rahmen des Westfälischen Hansetages, ob man nicht auch diesen Weltrekord toppen könnte. Und ich bin mir ja von nichts fies und dann habe ich sofort gesagt, das machen wir. Ohne jetzt Details zu wissen, wie groß die Zahl wäre oder so. Und ich dachte, lass uns einfach mal drauf ein.
Also, Sie brauchen 1022 Streicher, das bedeutet Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe. Von welchem Instrument haben Sie denn bisher am wenigsten Anmeldungen?
Die genaue Zahl kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht und ich würde mich damit im Moment auch noch nicht beschäftigen wollen, weil so wie kurzfristig wie heute die komplette Kulturszene funktioniert, glaube ich, ist es erst ratsam, abzuschätzen, auf wie viel Platz wir brauchen. Ne? Celli zum Beispiel müssen sitzen, die Geigen könnten theoretisch stehen. Ist das erst ratsam, sich damit zu beschäftigen, so 2 Wochen vorher oder sowas? Dann hat man eine ungefähre Hausnummer. Wir haben jetzt, ich glaube, 700 Anmeldungen schon zusammen, was ich erstaunlich finde, weil wir haben ja auch noch 6 Wochen Zeit bis zu dem eigentlichen Ereignis. Und ich denke, da wird noch einiges passieren.
Und wer meldet sich da alles so an und vor allen Dingen, was muss man können? Also wie schwer ist denn jetzt die Partitur von der Ode an die Freude?
Wir haben, wenn Sie so wollen, 3 Fassungen davon. Wir bieten als Orchester mit der Neuen Philharmonie Westfalen die Basis auf der aufgebauten Bühne und haben diese Melodie von Beethoven in einer normal spielbaren Fassung setzen lassen, aber auch in einer Fassung für, ich will mal sagen, Superanfänger, die vielleicht jetzt 3 Stunden hatten auf der Violine. Das ist also bewusst niederschwellig gehalten, damit wirklich jeder mitmachen kann und theoretisch jetzt, wenn er Interesse hat, noch Geige oder Cello zu lernen.
Ich dachte, in den ersten 3 Stunden beim Geige lernen lernt man erstmal, wie man den Bogen hält.
Ich meine, man hat ja noch mehr als 3 Stunden Zeit bis zu dem Konzert. Insofern kann man vielleicht noch mehr lernen, als nur den Bogen zu halten. Wir haben auch selber als Orchester hier schon so Workshops veranstaltet, hier aus Recklinghausen von Musikern. Und da kommen wirklich erstaunliche Geschichten zusammen. Da kommen Leute, ich hatte noch eine Geige im Keller von meinem Opa und so, jetzt lerne ich das mal. Und selbst unser Bürgermeister Christoph Tesche hat eine Cellostunde genommen bei unserem Marketingleiter, der Cellist ist.
Okay, also Sie wollen wirklich jeden ansprechen und nicht irgendwie elitär
Absolut.
Sein?
Nein, um Gottes Willen.
Wie wollen Sie denn dann die mehr als 1000 Leute zusammenhalten akustisch? Also reicht es, wenn Sie da dann vorne am Pult stehen oder müssen Sie noch irgendwie auf Leinwände projiziert werden?
Ich denke, dass wir auch mit Leinwänden arbeiten, aber das ist ja ein Riesenplatz, der Rathausplatz vor dem schönsten Rathaus in NRW hier in Recklinghausen. Und wir werden auf der Bühne ja erhöht sein und werde mikrofoniert sein, sodass ich die Leute auf jeden Fall erreiche. Aber eine Herausforderung ist das auf jeden Fall. Ich werde sicherlich erstmal mit den allen, die Streichen, Instrument spielen, erstmal so ein paar Übungen machen, dass sie verstehen, wie so ein Dirigat funktioniert. Wir wissen ja nicht, welche Erfahrungen die Leute mitbringen, ne, was da auf uns zukommt. Das wird auf jeden Fall sehr lustig und sehr spannend.
Also Sie arbeiten auf ein Ziel hin, den Guinness-Rekord, das ist ja schon mal ein hehres Ziel. Und was außer diesem Ziel erleben Sie noch durch dieses Projekt? Also zum Beispiel Gemeinschaft?
Gemeinschaft, Musik verbindet und ich finde, es ist doch toll, wenn sich so viele Menschen treffen, zusammenkommen, um einer gemeinsamen Sache zu dienen. Das ist ja so dieser soziale Geist und diese gemeinschaftliche Erlebnis, das ist ja das, was uns immer mehr abkommt in der heutigen Zeit. Ne? Insofern ist das, glaube ich, eine schöne Sache, die wir da machen. Und die werden alle drüber reden.
Haben Sie eigentlich schon Reaktionen aus China gehört? Arbeiten die da vielleicht schon daran, noch mehr Streicher zusammenzubringen?
Das weiß ich nicht, da ich glücklicherweise das ganze Event nicht organisieren muss. Es gibt ja da eine Website, auf der man sich anmelden kann. Die heißt www.hansetag-recklinghausen.de. Und ich glaube nicht, dass es da schon irgendwelche Beschwerden gab oder Versuche, dieses Event zu verhindern.
Rasmus Baumann, Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Weltrekord.
Dankeschön.
Und wie wir gerade gehört haben, man kann sich noch anmelden, wenn Sie die Stichworte Hansetag Recklinghausen in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben. Dann kommen Sie ganz schnell zum Link für die Anmeldung. Dankeschön, Herr Baumann.
Ich danke Ihnen. Suchmaschine Ihres Vertrauens finde ich super, das merke ich mir.
Na gerne doch. Vermutlich hat keine Idee die klassische Musik im 20. Jahrhundert so durcheinander gewirbelt wie die Idee des Komponisten Arnold Schönberg, dass die 12 Töne einer Oktave völlig gleichberechtigt sind. Keine Hierarchie bedeutet dann auch, dass es keine Tonalität mehr gibt, keine vertrauten Melodien, keine gewohnten Harmonien, keine ständigen Tonwiederholungen. Wegen dieser revolutionären Ideen und weil Arnold Schönberg Jude war, musste er 1933 vor dem Regime der Nationalsozialisten fliehen. Kurz darauf kam er nach Los Angeles. Dort hat er berühmte Filmkomponisten unterrichtet und bekam sogar selbst das Angebot, einen Hollywood-Soundtrack zu schreiben. Das Treffen zwischen Arnold Schönberg und einem Filmproduzenten ist der Rahmen für die Handlung der Oper Schönberg in Hollywood. 2018 ist sie im Auftrag des Opernhauses in Boston komponiert worden. Jetzt hatte sie ihre US-Westküsten-Premiere. Anlass für uns, das Stück näher kennenzulernen. Kerstin Zilm hat den Komponisten getroffen.
Wir sind Amerika, wir sind die neue Welt. So singen eine Musikstudentin und ein Musikstudent tanzend ihrem Lehrer vor. Es ist 1935. Der Lehrer ist Arnold Schönberg. Vor 3 Monaten ist der kompromisslose Komponist der Moderne in Los Angeles gelandet. Im Land des schönen Wetters, der guten Laune und der Unterhaltungskultur. Wie kam es dazu? Das zeichnen Komponist Todd Machover und Librettist Simon Robson in Schönberg in Hollywood nach.
Why don't you replace the silence with music by Arnold Schönberg?
Der Handlungsrahmen ist eine wahre Begebenheit. MGM-Produzent Irving Thalberg bat Schönberg 1935 in sein Büro, um über die Musik für sein neuestes Projekt zu sprechen. Thalberg und Schönberg verband ihre jüdische Herkunft. Abgesehen davon trafen an diesem Tag zwei unterschiedliche Welten aufeinander, erklärt Filmkritiker Alex Ross. Thalberg war in Amerika aufgewachsen und hatte viele Jahre in Hollywood gearbeitet. Schönberg war ein völliger Neuling in Amerika und Hollywood. Als sie über das Projekt diskutierten, gab es diesen herrlichen Moment, als Thalberg sagte, er habe Schönbergs wunderbare Musik im Radio gehört. Und Schönberg antwortete, ich schreibe keine wunderbare Musik. Von da an war das Gespräch etwas angespannt. Der größte Konflikt zwischen den beiden war allerdings, dass Schönberg auf Kontrolle über jeden Aspekt seiner Arbeit bestand. Die Folge, er komponierte nie einen Soundtrack für Hollywood. Eine Tatsache, die Komponist Machover fasziniert. Warum ist es so schwer, kompromisslose, radikale und wichtige Musik zu schreiben, die Millionen von Menschen erreicht? Es sollte möglich sein, und manchmal ist es das, aber es ist sehr schwierig. Ich wollte eine Oper schreiben, die die Aufmerksamkeit fesselt und gleichzeitig Spaß macht. Ich habe versucht, ein Stück zu schaffen, das Schönberg nicht kopiert, aber sich so anfühlt und anhört, wie er es meiner Meinung nach geschätzt hätte. Die Handlung zeichnet rückblickend das Leben Arnold Schönbergs von der Geburt 1874 in Wien bis zur Flucht ins Exil nach. Auf den ersten Blick wirkt daher der Operntitel irreführend. Doch Bühnenbild und technische Produktionsmittel versetzen das Publikum in eine Kinoatmosphäre à la Hollywood. Auf eine Leinwand projizierte Schwarz-Weiß-Aufnahmen geben der Handlung Kontext. Romantische Szenen, wenn Schönberg seine erste Frau trifft, der Einmarsch der Wehrmacht in Wien als Hintergrund für die zunehmende Bedrohung seiner Familie, Filmausschnitte aus Ben Hur bei seiner Begegnung mit dem Hollywood-Produzenten. Flimmernde Zwischentitel verbinden und kommentieren, was auf der Bühne geschieht. Der rote Faden ist Schönbergs Identität. In Österreich hatte er sich als Komponist der Moderne verortet. Auf dem Weg in die neue Welt wird diese Identität immer wieder in Frage gestellt. I am Schönberg. Jude oder Protestant, Schönberg mit Ö, Schönberg mit OE, Herr Schönberg oder Mr. Schönberg, die Zukunft der Musik oder verhasster Missklang. Grundsätzen in einer fremden Kultur treu bleiben oder sich in Dankbarkeit den Gepflogenheiten des Zufluchtsortes anpassen. Als Todd Machover vor 7 Jahren den Einakter komponierte, hätte er sich nicht träumen lassen, wie relevant die 90 Jahre alte Flüchtlingsgeschichte heute sein würde.
The idea that in the 30s America with no question
Wer hätte gedacht, dass Amerika, das in den 30er Jahren ohne Frage einer der größten Zufluchtsorte der Welt war und Menschen aus aller Welt aufnahm, die von den unterschiedlichsten Gefahren und Nöten flohen und für die Freiheit aller eintrat? Wer hätte gedacht, dass dies alles heute in Frage gestellt würde? Leichte Kost ist Schönberg in Hollywood nicht, aber das wäre sicher auch nicht im Sinne des Zwölftonkomponisten gewesen. Das bestätigt Arnold Schönbergs Sohn Larry. Er sagt, sein Vater hätte besonders die modernen Produktionsmittel der Oper geschätzt und ihre Relevanz.
The Oper ist absolutely appropriate for the current situation that we have here.
Sie ist absolut angemessen für die aktuelle Situation in den USA, sowohl was Immigration als auch was Kultur angeht. Die Oper kann angesichts dessen, was wir täglich erleben, nur aus diesem Winkel betrachtet werden. Ich jedenfalls kann gar nicht anders.
Because, I mean, I can't help it.
Kerstin Zelm aus Los Angeles über die Oper Schönberg in Hollywood, die dort jetzt Premiere hatte. In Recklinghausen wollen sie einen Rekord aufstellen, das haben wir gerade im Fazit gehört. Aber auch Arno Ozzesek wird in der jetzt folgenden Kulturpresseschau so häufig wie nie zuvor in einer Kulturpresseschau Thomas Mann sagen.
Vorab eine persönliche Bemerkung. Wir haben Freunde, die zu treffen bedeutet, die Minuten zu zählen. Und zwar die Minuten, bis sie zum ersten Mal etwas von Thomas Mann zitieren, über Thomas Mann sagen oder irgendwen oder was mit Thomas Mann oder etwas von Thomas Mann vergleichen. Ansonsten sind uns diese Freunde sehr lieb. Genau wie übrigens Edo Rehns, den Thomas-Mann-Experten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der die neue Thomas-Mann-Biografie Thomas Mann – Ein Leben von Tilman Lame bespricht. Nebenbei, mittlerweile haben wir 7-mal und hiermit zum 8. Mal Thomas Mann gesagt, bestimmt ein Presseschaurekord. Rehns beginnt seine Rezension richtig cool, wie man ganz unmannsch sagen könnte, nämlich so. Tilman Lame hat einen bedeutenden Schriftsteller entdeckt. Etwas spät zwar, 150 Jahre nach dessen Geburt, aber es handelt sich um eine jener Entdeckungen, wie sie weiß Gott nicht alle Tage zu vermelden sind. Dieser Schriftsteller heißt Thomas Mann. Von dem hat man natürlich schon gehört. Lustig, oder? Und ein bisschen mannsch dazu. Lesen Sie bitte selbst, wie hingerissen Rehns Lames Werk lobt. Hier nur seine letzten Sätze. Tilman Lames Buch wird noch von vielen Generationen gelesen werden, genau wie es Samuel Lublinski den Buddenbrooks prophezeit hatte. Sagen wir so, der Rezensent, der in der sehr großen, weiten Welt der einschlägigen Literatur auch ein wenig herumgekommen ist, hat noch kein Buch über Thomas Mann mit solcher Verblüffung und im Übrigen auch so gerne gelesen wie dieses. So Edo Rehns, aus dessen Objekt der Lobpreisung, also Lames Mann-Biografie, die FAZ unter dem Titel »Dreierlei Liebe« auch noch einen Auszug druckt. Und der handelt davon, wie sehr ihm, also Mann, das Erotische zusetzte. In 3 Jahren und 3 Monaten notiert Thomas Mann 6-mal erfolgreichen ehelichen Sex und 4 Beischlafversuche, die misslingen. Hinzu kommen gelegentliches Masturbieren oder sexuelle Träume. Beides kommentiert er mit entschiedener Ablehnung und einem Appell an die Selbstzucht. Sehr unzuträglich und nicht zu wiederholen. So klingt der Kampf mit sich selbst. Autoerotische Handlung, zu der überwältigend hingerissen wurde. Pollution 1 Stunde vor Aufstehen, infamer Weise. Es ist wieder einmal Zeit, äußerste Willenskraft einzusetzen. Thomas Mann, mit seiner Homosexualität ringend, zitiert nach dem FAZ-Auszug aus Tilman Lames Mann-Biografie. Da wir besagte Freunde haben, die zu jeder Stunde Thomas Mann zitieren können, werden wir uns nicht auch noch mit Thomas Mann durch das Jahr zulegen, ein Band mit Mann-Zitaten für jeden Tag, herausgegeben von Felix Lindner im Fischer Verlag. Michael Hesse findet's toll und betont in der Frankfurter Rundschau, die kleinen Gedankenfetzen aus den Tagebüchern Manns sind große Unterhaltung. Sie entzücken, muntern auf. Das Buch ist der reinste Lesespaß, auch wenn es am 1. Dezember 1950 heißt, schlechter Nervenzustand. Nun fürchten wir auch Sie, soweit Sie Mann nicht mögen, könnte ein schlechter Nervenzustand heimsuchen. Vielleicht fluchen Sie längst und naheliegenderweise Mann, Mann, Mann und schlagen deshalb das Interview mit der Playboy-Verlegerin Miriam Karsch in der Tageszeitung Die Welt auf. Überschrift: Der deutsche Playboy ist nackt. Ein Karsch-Zitat. Hübsche Frage von Franziska Zimmerer. Was sagen Sie jenen, die behaupten, eine Frau, die sich auszieht, ist nicht automatisch feministisch? Antwort Karsch. Dann sage ich, stimmt. Aber wir könnten uns viel häufiger über wirklich relevante feministische Themen unterhalten, statt ewig die Frage zu wälzen, ob sich eine Frau für den Playboy ausziehen darf. Wie von selbst gelingt an dieser Stelle die Überleitung zu der feministischen Aktivistin und Influencerin Alina Kuhl, die im Interview auf die Frage der Tageszeitung, wie können wir das Patriarchat überwinden, antwortet, generell ist die Frage, wie wir selbst zum Patriarchat beitragen, sehr wichtig. Jede Doppelpunkt-R hat schon mal Sachen gesagt, die das Patriarchat befeuern, nur um anderen zu gefallen. Keine Doppelpunkt-R verhält sich perfekt und das ist auch in Ordnung. Wir alle lernen dazu. Alina Kuhl in der Taz zur Überwindung des Patriarchats. Ach ja, falls Sie immer noch an der Thomas-Mann-Lastigkeit unserer Presseschau leiden, ergeht es Ihnen vielleicht wie ihm selbst eines Tages 1949. Mann notierte, nur noch ein Gedanke, Morphium.
Arnold Zesek mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.